Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Deutschland wird immer dicker. Schon im Jahr 2004 erschien im Deutschen Ärzteblatt ein Beitrag zu den Ergebnissen einer Erhebung des Statistischen Bundesamts. Fast 50% der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig. Und diese Entwicklung geht immer weiter. 13% hatten in der Untersuchung sogar starkes Übergewicht. Der Anteil schwer Übergewichtiger hat von 2012 bis 2022 weiter zugenommen, berichtete die Berliner Morgenpost über eine Erhebung der KKH. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft gibt in dem Beitrag an, dass sogar ein Viertel aller Deutschen krankhaftes Übergewicht haben. Besonders zugenommen hat hierbei vor allem der Anteil junger Männer. Als Hauptgründe für die zunehmende Fettleibigkeit werden Bewegungsmangel im Beruf und in der Freizeit gepaart mit einer ungesunden Ernährung angegeben. Während die meisten ihr Gewicht über eine Ernährungsumstellung und eine Änderung der Bewegungsgewohnheiten wieder in den Griff bekommen, bleibt für einige unter bestimmten Bedingungen nur die Hilfe durch eine sogenannte bariatrische Operation, also einen Eingriff zur Gewichtsregulation. Ganz aktuell kann auch durch eine medikamentöse Therapie das Körpergewicht reduziert werden. In der heutigen Folge geht es um die Folgen dieser operativen Eingriffe und um die Nachbehandlung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Wie du schon in der Einleitung gesagt hast, nimmt die Zahl der Personen in Deutschland mit einer Fettleibigkeit bzw. einer sogenannten Adipositas in den letzten Dekaden stetig zu. Schon vor Corona war Deutschland damit etwas oberhalb des europäischen Durchschnitts und während Corona hat dieser Anteil weiter zugenommen. Der Anteil der Männer mit Übergewicht ist in Frankreich mit 53% am geringsten und in Kroatien mit 73% am höchsten. Deutschland liegt mit 61% etwa in der Mitte zwischen diesen beiden Ländern. Bei Frauen ist der Anteil derjenigen mit Übergewicht insgesamt etwas geringer. Auch hier liegt Deutschland mit 47% in der Mitte zwischen Italien mit 37% und Kroatien mit 59%.
Na, das sind ziemlich hohe Zahlen, allerdings auch keine wirkliche Überraschung, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Es fällt schon auf, dass doch immer mehr Menschen eher etwas, sagen wir, kräftiger sind. Aber ab wann spricht man eigentlich von Übergewicht oder Adipositas?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Begriffe zu definieren. Am häufigsten wird das Gewicht anhand des sogenannten Body Mass Index, dem sogenannten BMI, eingeteilt. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass der BMI nicht ganz unumstritten ist. Menschen mit einem hohen Anteil an Muskulatur, also beispielsweise Sportler, kommen teilweise auch in den Bereich des Übergewichts, obwohl sie im eigentlichen Sinne nicht zu fett sind. Der BMI errechnet sich aus der Körpergröße und dem Körpergewicht. Er berücksichtigt eben nicht die Zusammensetzung des Körpergewichtes.
Das stimmt, davon habe ich auch schon gehört. Trotzdem ist der BMI weit verbreitet und als Hilfsmittel und zum Vergleich doch ein sehr schneller und guter Anhaltspunkt.
Ja, absolut. Und auf die Nachkommastelle kommt es ja auch bei uns heute auch gar nicht an. Grundsätzlich spricht man von einem Normalgewicht, wenn der BMI zwischen 18,5 und 24,9 Kilogramm pro Quadratmeter liegt. Bei der Gelegenheit, wen sein eigener BMI interessiert, der findet im Internet auf den verschiedensten Seiten einen sogenannten BMI-Rechner.
Ja, guter Tipp. Übrigens, eine solche App nutze ich im Praxisalltag auch.
Ja, das ist gut, um sich schnell einen Überblick über den BMI zu machen. Liegt das Körpergewicht, um jetzt darauf zurückzukommen, unterhalb von 18,5 Kilogramm pro Quadratmeter, dann spricht man von einem Untergewicht. Ab einem BMI von 25 bis 29,9 spricht man von dem sogenannten Übergewicht, also der Gruppe, die in unseren Zitaten zu Beginn am meisten zugenommen hatte. Danach folgen bei höheren Gewichten verschiedene Kategorien der Adipositas, was man übersetzt mit Fettleibigkeit bezeichnen könnte. Die sogenannte Adipositas Grad 1 geht von einem BMI von 30 bis 34,9, die Adipositas Grad 2 von 35 bis 39,9 und die Adipositas Grad 3 wird ab einem BMI von größer als 40 definiert.
Sollen wir das mal an Beispielen übersetzen? Also bei meiner Größe von 1,75 hätte ich eine Adipositas Grad 2, wenn ich zum Beispiel 110 Kilo wiegen würde. und eine Adipositas Grad 3 mit 125 Kilo oder mehr. Mit größer werdendem Gewicht nimmt auch das Risiko für Folgeerkrankungen zu. Im Grunde genommen wird bereits ab einem BMI von 25 bis 29,9, also dem Bereich, den man als Übergewicht bezeichnet, das Risiko für Folgeerkrankungen als gering erhöht angesehen. Ab einem Adipositas Grad 1 nimmt das Risiko dann deutlich zu und ist in der Gruppe mit einer Adipositas Grad 3 natürlich am höchsten.
Und welche Risiken bestehen denn beim Übergewicht, mal abgesehen von der geringeren Belastbarkeit und möglicherweise einem gewissen körperlichen Unwohlsein?
Oder es sind eine ganze Reihe. Es fängt an beim Diabetes mellitus und der sogenannten koronaren Herzerkrankung, also einer Veränderung der Herzkranzgefäße. Aber es geht weiter mit einer Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche, wenn man so möchte. Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, natürlich auch eine Verfettung der inneren Organe und zum Beispiel dem sogenannten obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom und so weiter.
Das Thema mit dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom hatten wir auch schon mal in der Folge Schlaf, die wir mit Professor Frohnhofen aufgenommen haben.
Ja, genau. Sie können dort auch gern noch einmal reinhören. Neben den bereits erwähnten Erkrankungen kann es zu einer sogenannten Refluxerkrankung kommen. Also, dass die Magensäure nicht im Magen bleibt, sondern in die Speiseröhre gelangt und dort Beschwerden verursacht. Und aus orthopädischer Sicht spielt natürlich auch noch das Thema der Gelenkerkrankung und der vorzeitige Gelenkverschleiß eine große Rolle. Diese Aufzählungen der Risiken, die durch Adipositas oder Übergewicht entstehen, ist nicht vollständig. Es sind natürlich nur Beispiele.
Ja gut, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Ich würde vorschlagen, bei der Menge der Risiken konzentrieren wir uns am besten auf die Knochen und die Gelenke.
Ja, denke ich auch. Für die anderen Risiken gibt es zum einen andere Experten und uns beiden liegt als Orthopäden und Unfallchirurgen der Knochen ja nun mal näher.
Absolut. Vielleicht greifen wir aber das Thema nochmal in einer anderen Folge auf und laden uns eine Expertin oder einen Experten ein.
Ja, schauen wir mal. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem Vitamin D und Adipositas. Das ist gerade in der Winterzeit ja für die meisten von uns eher Mangelware.
So ist es. Und hierüber hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Bei Patientinnen und Patienten mit Adipositas kommt allerdings noch hinzu, dass sie wie die meisten anderen auch eine unzureichende Zufuhr von Vitamin D und wenig Sonnenlichtexposition haben. Das sind natürlich Verallgemeinerungen, die sich aber in den verschiedenen Studien mittlerweile gezeigt haben. Neben dem Problem der geringeren Zufuhr oder auch der geringen Eigenproduktion kommt aber noch hinzu, dass in einem größeren Fettanteil im Körper das Vitamin D gespeichert wird und damit eine geringere Bioverfügbarkeit für die Knochen vorliegt. Gleichzeitig ist durch die größere Fettmenge der Speicher sozusagen erhöht und damit auch die Speicherkapazität. Relativ betrachtet herrscht sozusagen ein größerer Mangel. Und es kommt hinzu, dass Vitamin D in der Leber etwas weniger synthetisiert wird und damit nur geringer zur Verfügung steht.
Bedeutet das, dass man höhere Mengen Vitamin D zuführen sollte?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Die Menge müsste dann allerdings entsprechend angepasst werden. Einfach nur sozusagen wahllos mehr einzunehmen, macht dann relativ wenig Sinn.
Nicht nur durch den Vitamin-D-Mangel kommt es auch zu einem sogenannten sekundären Hyperparathyroidismus, also einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen. Beides zusammen, also das Vitamin-D-Defizit und der sekundäre Hyperpara, führen zu einer geringeren Mineralisation des Knochens.
Ja, noch ein anderes Thema. Vielleicht hat der ein oder andere schon einmal etwas von den Folgen des sogenannten viszeralen Bauchfetts gehört. Also dem Teil des Fettgewebes, der nicht außen auf dem Körper sitzt, im sogenannten Unterhautfettgewebe, sondern sozusagen innen im Bauch selber. Insbesondere dieses Fett soll verantwortlich sein für entzündliche Veränderungen bzw. für die Freisetzung von entzündlichen Botenstoffen. Diese entzündlichen Botenstoffe wiederum führen ebenfalls zu einem veränderten Knochenstoffwechsel und zu einer Reduktion der Knochendichte. Insgesamt kommt es bei deutlich erhöhten BMI zu einem erhöhten Frakturrisiko.
Aber Moment mal, in der neuen DVO-Leitlinie für Osteoporose ist doch Untergewicht als Risikofaktor für Frakturen angegeben und nicht das Übergewicht.
Ja, das stimmt. Aber wenn das Gewicht sehr hoch ist, dann überwiegt der Nachteil des Gewichtes und das Knochenbruchrisiko steigt wieder an. Bis zu einem gewissen Grad ist das höhere Gewicht noch gut für die Knochen, weil sie sich an das größere Körpergewicht anpassen und dadurch auch stabiler sind.
Ja, und da Knochen und Muskeln zusammengehören, wirkt sich auch die eingeschränkte Mobilität bei Adipositas höheren Grades und auch der höhere intramuskuläre Fettgehalt negativ auf den Knochenstoffwechsel und die Belastbarkeit aus.
Ja, alles zusammengenommen, also viele Gründe, die für eine Gewichtsabnahme sprechen, nicht nur wegen der Knochen.
Vermutlich haben die meisten übergewichtigen Menschen schon verschiedene Anläufe zur Gewichtsreduktion unternommen. also beispielsweise eine Diät gemacht oder anderweitig versucht, das Gewicht zu reduzieren. Seit dem Oktober 2024 liegt die aktuelle S3-Leitlinie zur Prophylaxe und Therapie der Adipositas vor. Auch in dieser Leitlinie wird eine konservative Therapie empfohlen. Aber was beinhaltet die konservative Therapie denn?
Wie du schon erwähnt hast, vor allem eben konservative Maßnahmen zur dauerhaften Gewichtsreduktion. Zu dem sogenannten Basisprogramm gehören die Ernährungstherapie, die Bewegungstherapie und die Verhaltenstherapie. Diese drei Komponenten greifen ineinander und zeigen zusammengenommen einen größeren Effekt als die Einzeltherapien. Weitere Maßnahmen sind Gewichtsreduktionsprogramme, die medikamentöse Therapie und letztlich die chirurgische Therapie.
Ja, und mit der chirurgischen Therapie wollen wir uns heute ja nun mal etwas eingehender beschäftigen. Also, worum geht es bei der chirurgischen Therapie denn eigentlich genau?
Die chirurgische Therapie wird ebenfalls in der Leitlinie erwähnt. Dort wird angegeben, dass das Ziel des chirurgischen Eingriffs bei Adipositas vorwiegend die Verbesserung der Begleiterkrankung, also zum Beispiel erhöhter Blutzucker oder Fettwerte im Blut oder auch der Bluthochdruck, und die Steigerung der Lebensqualität ist.
Daraus ergeben sich also welche Indikationen für den operativen Eingriff?
Auch hierzu gibt es in der Leitlinie ziemlich eindeutige Empfehlungen. Bei extremer Adipositas soll laut Leitlinie ein chirurgischer Eingriff erwogen werden. Als Begründung für die chirurgische Maßnahme ist zunächst die Ausschöpfung der konservativen Therapie genannt, die allerdings ohne befriedigenden Erfolg geblieben sein sollte. Und dann sind die Begründung einer Adipositas Grad 3, also mit einem BMI größer 40, oder eine Adipositas Grad 2, also zwischen 35 und 40, mit erheblichen Begleiterkrankungen, oder eine Adipositas Grad 1, also zwischen 30 und 35, bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2. Hierbei handelt es sich jedoch um Sonderfälle.
Und gibt es hiervon auch Ausnahmen?
Ja, klar, wie wahrscheinlich immer. In Ausnahmefällen kann die Operation auch mit die erste Wahl sein, und zwar dann, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten keine Aussicht auf Erfolg zeigen oder wenn der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten entsprechend schlecht ist, also beispielsweise bei besonders schweren Begleit- oder Folgeerkrankungen, bei einem BMI über 50 oder bei persönlichen psychosozialen Umständen, die es dem Patienten nicht erlauben, seinen Lebensstil zu ändern.
Sicher gibt es aber auch Fälle, in denen der operative Eingriff nicht durchgeführt werden sollte.
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise bei einer instabilen Psyche, wenn zum Zeitpunkt der Operation eine Abhängigkeit von bestimmten Suchtmitteln besteht oder bei einer unbehandelten Essbrechsucht oder bei einer vorliegenden oder unmittelbar geplanten Schwangerschaft, dann schließt sich ein operativer Eingriff selbstverständlich aus.
Ein Tipp für all diejenigen, die tiefer in das Thema einsteigen wollen oder müssen. Die Patientenleitlinie findet man im Internet auf der Seite der AWMF oder über eine Suchmaschine im Internet. Dort kann man die Informationen noch einmal genau nachlesen.
Das ist ein super Hinweis. Dort findet sich auch die Langversion der Leitlinie, sodass man wirklich tiefer in die Materie einsteigen kann. Und zwar sowohl als Patientin oder Patient als auch als Arzt oder Ärztin. Aber lass uns mal genauer in die verschiedenen operativen Verfahren einsteigen.
Naja, es gibt, wie du schon sagst, verschiedene operative Verfahren zur Behandlung der Adipositas. Vielleicht am bekanntesten sind das sogenannte Magenband oder auch der Schlauchmagen. Die Anlage eines Schlauchmagens ist die häufigste sogenannte bariatrische Operation. Neben diesen beiden Verfahren gibt es auch noch sogenannte Bypass-Verfahren. Hierbei wird eine Umgehung des Magens geschafft, sodass weniger Nährstoffe aufgenommen werden können. Je nach Verfahren ist das Ausmaß des Gewichtsverlusts unterschiedlich.
Hast du eine Einschätzung, wie häufig solche Eingriffe durchgeführt werden?
Naja, aus dem Jahr 2018 liegen Zahlen vor, wonach weltweit fast 1 Million dieser Eingriffe durchgeführt wurden. Möglicherweise wird sich die Anzahl dieser Eingriffe durch den Effekt der modernen Medikamente mit Einfluss auf das Körpergewicht verändern. Möchtest du mal schildern, was die Unterschiede genau zwischen den verschiedenen Verfahren sind?
Ja, gerne. Also mal abgesehen von den verschiedenen chirurgischen Vorgehensweisen unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. Die Anlage eines sogenannten Schlauchmagens beispielsweise ist hinsichtlich des Risikos und des Nutzen-Risikos-Verhältnisses gut und in einem sehr hohen BMI-Bereich oft die einzige technisch umsetzbare Operation. Allerdings hat sie bezüglich der langfristigen Gewichtskontrolle und der Refluxkontrolle, also dem Zurücklaufen von Magenflüssigkeit und der Entwicklung des Diabetes gegenüber den Bypass-Operationen gewisse Nachteile. Die Bypass-Operationen hingegen sind technisch aufwendiger und haben ein höheres Risiko von Komplikationen im Bereich des Bypasses und bezüglich der verringerten Aufnahme von Nährstoffen.
Im Vergleich vom Magenbypass zum Schlauchmagen ist das Risiko für Blutungen oder beispielsweise auch Verschlingungen der Darmschlingen beim Schlauchmagen deutlich geringer. Dafür sind andere Risiken etwas größer.
An dieser Stelle vielleicht noch einmal ein Hinweis. Die Auswahl des operativen Verfahrens, die grundsätzliche Indikation für das Verfahren und auch die Abwägung von Nutzen und Risiko sollten Patientinnen und Patienten immer gemeinsam mit ihren Ärztinnen und Ärzten und vor allem auch mit Expertinnen oder Experten auf diesem Gebiet treffen. Daher ist eine individuelle Beratung zwingend notwendig und sollte auch an entsprechenden Zentren stattfinden.
Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Bitte wenden Sie sich bei entsprechenden Fragen oder Problemen an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt oder Ihre behandelnden Ärztinnen oder Ärzte, um entsprechende Informationen und Hilfe zu erhalten. Wollen wir uns nun noch etwas genauer mit dem Knochen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verfahren beschäftigen?
Ja, gerne. Die unterschiedlichen Operationen führen in verschiedenen Ausprägungen zu Mangelsymptomen, die mit der Art des Eingriffs zusammenhängen. So kann es beispielsweise nach Operationen zu einem Mangel an Eisen, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin E und Vitamin K kommen, also den fettlöslichen Vitaminen. Alle diese Mängel können wiederum zu klinischen Symptomen führen, die eben bei den verschiedenen Eingriffstypen unterschiedlich ausgeprägt sind. Daher kann ein Mangel an Eisen beispielsweise zu einer Blutarmut führen, ebenso wie ein Mangel an Vitamin E. Vitamin K andersherum kann zu Blutungsneigung führen und so weiter. Bezogen auf den Knochen ist für uns natürlich Vitamin D relevant. Hierüber hatten wir ja vorhin schon einmal kurz gesprochen. Letztlich führt aber der Vitamin-D-Mangel nach der Operation zu einer verringerten Knochenmineralisation und zu einem erhöhten Knochenbruchrisiko.
Bei einem Schlauchmagen ist ja insgesamt die Menge an zugeführten Nahrungsmitteln deutlich kleiner als vor der Operation, sodass es hierdurch erstmal zu Mangelerscheinungen kommen kann. Noch schwieriger wird es bei den Bypass-Operationen, weil hier die Aufnahme der Nährstoffe aus dem Darm durch den Bypass verändert ist und dem Patienten oder der Patientin zunächst gar nicht wirklich bewusst ist.
Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, nach der Operation entsprechende Weiter- und Nachbehandlung zu erhalten. Und im Rahmen dieser Betreuung würden dann auch entsprechende Laboruntersuchungen empfohlen. Hierzu werden pro Jahr mehrere Laboruntersuchungen durchgeführt, bei denen eine Vielzahl an Laborparametern bestimmt werden, um entsprechende Mangelsymptome und Erscheinungen möglichst früh zu erkennen. Auch hier gibt es zwischen den verschiedenen Operationsverfahren leichte Unterschiede, die jeweils berücksichtigt werden müssen.
Die Auswirkungen der Operationen auf die Knochen gehen jedoch über die Mangelerscheinungen bzw. Mangelsymptome deutlich hinaus. Neben der Veränderung der Nährstoffe kommt es auch zu einer Veränderung in bestimmten Botenstoffen, wie zum Beispiel Ghrelin oder Adiponektin. Schwierige Wörter.
Ja, genau. Jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen speziell.
Ja, stimmt. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen, dass sich die meisten der Effekte nach der Operation eher negativ auf den Knochen auswirken. Auch die mechanische Entlastung des Knochens führt zu einer Abnahme der Knochenmineraldichte und zu einer Zunahme des Knochenumbaus. Außerdem kommt es nach der Operation üblicherweise auch zu einem Verlust an Muskelmasse, sodass auch hierdurch die Knochendichte weiter reduziert wird. Dafür werden aber die Gelenke deutlich mehr geschont.
Ja, es ist vielleicht günstiger, das etwas allgemeiner darzustellen. Du hast völlig recht. Wer tiefer in die Materie eintauchen will, kann sich zunächst einmal über die bereits genannte Leitlinie weitere Informationen suchen.
Stimmt, dort sind diese Veränderungen auch noch einmal beschrieben. Geht denn nun die Knochendichte zurück oder verändert sich auch etwas an dem Frakturrisiko?
Nee, genau. Es geht nicht nur die Knochendichte zurück, sondern tatsächlich nimmt das Frakturrisiko zu. Im Jahr 2022 ist eine sehr schöne Übersichtsarbeit zu dem Thema erschienen. Hier konnte gezeigt werden, dass das Frakturrisiko insgesamt bis zu 2,3-fach für alle Frakturen nach den sogenannten malabsorptiven Verfahren, also beispielsweise den Bypass-Verfahren, erhöht ist.
Und speziell nach den restriktiven Verfahren, also Schlauchmagen oder auch Magenband?
Hinsichtlich der unterschiedlichen restriktiven Verfahren scheint das Risiko für Frakturen nicht signifikant erhöht zu sein. In der gleichen Arbeit konnte dies jedenfalls im Vergleich zu den Kontrollen nicht gezeigt werden. Hingegen konnte die Arbeit auch zeigen, dass das Risiko für die sogenannten Hüftbrüche signifikant nach den sogenannten malabsorptiven Verfahren, also den Bypassen, erhöht ist.
Das heißt, zusammenfassend, es besteht tatsächlich ein relatives Risiko nach einer Operation, eine Osteoporose zu entwickeln. Bedeutet aber auch, dass die Nachsorge ja entsprechend wichtig ist.
Ja, da hast du recht. Es wird in der Nachsorge tatsächlich eine strukturierte Betreuung empfohlen, bei der die beispielsweise auch eine Ausgangsmessung der Knochendichte durchgeführt wird und dann alle 2 Jahre Kontrollen empfohlen werden. Zusätzlich die Laborkontrollen, die wir eben schon mal angesprochen hatten. Und natürlich, im Rahmen des multimodalen Konzeptes wird auch eine entsprechende Ausdauer- und Trainingstherapie empfohlen. Ich hatte kürzlich beispielsweise eine Patientin, die innerhalb von 6 Monaten nach einem Schlauchmagen zur Knochendichtemessung zu uns kam. Sie hatte in ca. 6 Monaten fast 30 Kilogramm an Gewicht verloren und sie war so glücklich, dass sie sich jetzt wieder besser bewegen konnte.
Naja, und wie war ihre Knochendichte?
Ja, die war erstaunlich gut. Sowohl an der Lendenwirbelsäule als auch an den Hüften waren die Werte im Normalbereich. Ich hatte allerdings vorher fast mit schlechteren Werten gerechnet.
Die Knochendichtemessung wird ja nicht nur in der Leitlinie zur Nachbehandlung nach einem bariatrischen Eingriff empfohlen, sondern auch in der Osteoporose-Leitlinie. Auch hier ist als Risikofaktor, der eine Indikation für eine Basisdiagnostik ist, die Magenresektion oder Gastrektomie, also der Entfernung des kompletten Magens, und auch die bariatrische Operation angegeben.
Ja, stimmt. Also gleich 2 Gründe, eine Knochendichtemessung bei diesen Patientinnen und Patienten durchzuführen. Wie sieht es denn dann mit der Basistherapie aus?
Nach den Operationen wird eine Einnahme von Calcium und Vitamin D empfohlen. Die Zufuhr hängt von dem Operationsverfahren ab und liegt insbesondere, was die Calciumaufnahme betrifft, etwas oberhalb der Empfehlungen in der Osteoporose-Leitlinie. Hier werden Dosierungen zwischen 1500 bis zu 2400 Milligramm Calcium pro Tag und zwischen 800 bis 3000 Einheiten Vitamin D3 empfohlen. Dies sollte wiederum mit den behandelnden Ärztinnen oder Ärzten besprochen werden. Außerdem wird eine ausreichende Zufuhr an Eiweiß und Vitaminen empfohlen. Auch hier sind die Dosierungen teilweise höher, als man der normalen Bevölkerung empfiehlt.
Und was ist mit der spezifischen Therapie?
Zunächst einmal sollte das Risiko für Frakturen bestimmt werden. Die ECTS empfiehlt eine spezifische medikamentöse Therapie bei Frakturen nach dem 40. Lebensjahr oder wenn das Risiko für einen Knochenbruch deutlich erhöht ist. In diesen Fällen werden eher Medikamente empfohlen, die als Infusion gegeben werden können oder subkutan in die Haut. Eine Tabletteneinnahme ist wegen des Risikos bei der Aufnahme, des Schluckens und des Weitertransports durch den Magen-Darm-Trakt eher mit Vorsicht zu betrachten.
In der Nachbetreuung der Patientinnen und Patienten ist somit eine ganze Reihe an Faktoren zu berücksichtigen, sodass tatsächlich eine strukturierte Betreuung mit festgelegten Parametern und Zeitpunkten am sinnvollsten ist. Dies wird über die Zentren, die bariatrische Operationen durchführen, organisiert. Die osteologische Nachsorge ist dann sozusagen ein Teil davon.
So ist es. Aber die Berücksichtigung des Knochens in der Nachsorge ist eben auch sehr wichtig, um langfristige negative Auswirkungen zu verhindern.
Also noch einmal der Hinweis auf die Leitlinie und auf die verschiedenen Webseiten, beispielsweise der Deutschen Herzstiftung, der Deutschen Adipositas-Gesellschaft oder auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, um sich weiter zu informieren.
Gutes Schlusswort. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei waren und wünschen Ihnen noch viel Spaß und neue Informationen bei unseren anderen Folgen. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und uns eine Bewertung hinterlassen. Schauen Sie auch gerne bei Instagram oder Facebook vorbei. Unter Reko Podcast. Bis dahin,
achten Sie auf Ihre Knochen.